Ja, schönen guten Abend. Wir möchten heute Abend fortsetzen. Es ist der fünfte Teil oder eigentlich schon der sechste Abend zum Thema biblische Konfliktlösung. Es entspricht unserer gefallenen Natur, dass wir beim Konflikt, der sich anbahnt oder in dem wir vielleicht schon stecken, unweigerlich erst einmal auf die Sünden des anderen konzentriert sind und dabei unser eigenes Herz oder unsere eigene Einstellung meistens ganz übersehen. Also wie gesagt, im Konflikt neigen wir alle dazu, uns ganz stark auf den anderen zu konzentrieren, was er denn falsch gemacht hat und wie er uns übervorteilt hat oder unwürdig behandelt hat. Aber wenige von uns denken dabei grundsätzlich erstmal daran, das eigene Herz zu reflektieren. Dabei hat jeder schon die Erfahrung gemacht, auf Deutsch sagt man, wie man in den Wald hineinruft, so schallt's wieder heraus. Und in der Regel ist es ja auch oft so, dass so wie wir andere behandeln, sie uns gewöhnlich dann auch behandeln. Deswegen soll es in diesem Studium erst einmal darum gehen, unsere eigenen Verfehlungen oder zumindest unseren eigenen Beitrag zum Konflikt zu erkennen und auch zu bekennen. Und das sollte uns doch eigentlich als Christen gar nicht fremd vorkommen oder überraschen oder auch schwer vorkommen. Denn jeder, der den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland bekennt, der hat ja tatsächlich mal zum Ausdruck gebracht und den Offenbarungseid geleistet, dass er wirklich Sünder ist, dass er Vergebung braucht, dass er aus Gnade und nur aus Gnade leben kann. Und dann sollte es doch eigentlich normal sein, dass wir auch, wenn es um den Konflikt geht, einen Moment innehalten und mit wenigstens der Tatsache rechnen, ich bin Sünder, also habe ich vielleicht auch in irgendeiner Form zu diesem Konflikt beigetragen. Das Kreuz ist beides. Es ist der Liebesbeweis Gottes für uns, aber es ist gleichzeitig auch das Urteil über unser Wesen, über das, was in uns steckt. Wenn es nicht so schlimm wäre, dann hätte Gott mit Sicherheit einen anderen Weg gewählt, als seinen eingeborenen Sohn hinzugeben und sein Leben für uns zu geben. Das Kreuz sollte dementsprechend uns immer wieder Ansporn sein, freimütig zu bekennen, ja, ich habe auch gefehlt. Ich habe auch in irgendeiner Form Anteil an diesem Konflikt, der uns bevorsteht oder in dem ich schon mittendrin bin. Gott versorgt uns, wie gesagt, mit einer vollkommenen Konfliktlösung, das ist der Punkt 2. Das soll nur einen Überblick geben, ich werde den nicht jedes Mal komplett besprechen, aber den habe ich in jedem Skript mit drin. Das soll uns einen Überblick geben über diese vier Schritte, die wir lernen sollen und an die wir uns auch erinnern sollen, wenn wir uns dem Konflikt nähern. Der erste Schritt, den haben wir die letzten beiden Male schon behandelt, ist, gib Gott die Ehre. Also, dass wir überhaupt mal den Gedanken entwickeln, Mensch, Konflikte können ja, wie alles andere in dieser Welt, einen Beitrag dazu leisten, dass ich eine Gelegenheit habe, Gott zu verherrlichen. Ja, kurz gesagt, der Herr Jesus Christus hat nicht auf sein Recht bestanden, wenn es darum ging, den größten Konflikt zwischen dir und dem Vater zu lösen. Der Herr Jesus Christus hat Gnade walten lassen. Und wenn es nun mal deine vornehmste Aufgabe ist, zur Verherrlichung Gottes in dieser Welt zu leben, dann heißt es ja mit anderen Worten, Konflikte und eigentlich gerade erst Konflikte tragen die Möglichkeit, dass ich das Wesen des Herrn Jesus in dieser Welt reflektiere. Wenn alles glatt lief und mich alle so wunderbar behandeln, dann könnte ich ja nie ein Beispiel für das Wesen meines Herrn sein. Ja, das hatten wir zum Beispiel das letzte Mal angesprochen. Ja, Konflikt ist eine Möglichkeit, Gott zu verherrlichen. Heute Abend soll es und auch das nächste Mal, weil bei der Vorbereitung, muss ich euch ehrlich sagen, bin ich immer am Überlegen, was nimmst du rein, was lässt du raus und im Zweifel habe ich mich immer dafür entschieden, es reinzunehmen. Das heißt, den zweiten Teil von unserer vierteiligen Serie schaffen wir auch heute Abend nicht, sondern wir werden das nächste Mal auch noch diesen zweiten Teil ansprechen, der da heißt, greif zuerst nach dem Balken in deinem Auge. Also es fängt immer mit G an, gib Gott die Ehre, und das zweite, greif zuerst nach dem Balken in deinem Auge. Also wie habe ich zu dem Konflikt beigetragen oder was muss ich oder was kann ich tun, um diesen Konflikt zu lösen? Es ist so bezeichnend, dass der Herr Jesus uns in Matthäus 7 so deutlich sagt, was siehst du, den Stachel in deines Bruders Auge, ja, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann wirst du klar sehen, auch den Stachel aus deines Bruders Auge zu entfernen. Der Herr Jesus kehrt nichts unter den Teppich. Er sagt doch nicht, dass der andere keine Schuld hat. Aber er legt doch ganz eindeutig eine Reihenfolge fest. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann wirst du klar sehen und in der Lage sein, deinem Bruder zu helfen. Aber leider ist das Prinzip, über das wir heute Abend sprechen wollen, eigentlich genau vielleicht wie das erste ein Prinzip, was in biblischer Konfliktlösung permanent missachtet wird. Wer von euch hat schon mal zwei Eheleuten gegenüber gesessen und hat versucht, ihnen zu helfen? Und wie oft spielt sich immer wieder die gleiche Szene ab? Der Mann beschuldigt vehement die Frau über alles, was sie verkehrt gemacht hat und obliegt ganz dem Irrtum, ja, wenn sie nur endlich so sich verhalten würde, wie es mir wohlgefällig ist, dann hätten wir eine brillante Ehe. Aber es dauert nicht lang und die Frau sagt genau das Gleiche. Und keiner von beiden kommt zu dir als Seelsorger und beherzigt das, was der Herr Jesus ihnen eigentlich von Anfang an ins Stammbuch geschrieben hat. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken, sagt er sogar, und wir kommen darauf, warum er von Balken und Splitter spricht, aus deinem eigenen Auge. Also wir müssen unbedingt bei Konflikten nicht nur an die Frage denken, wie kann ich Gott verherrlichen, sondern auch an die Frage denken, wie habe ich eventuell zu diesem Konflikt beigetragen. Und drittes, gebrauche Sanftmut zur Zurechtbringung. Da werden wir dann das übernächste Mal drüber sprechen, denn wie der Herr Jesus, so auch wir sind wir nicht schwärmerisch und sagen natürlich, dass auch es notwendig sein kann, dem anderen zurecht zu helfen. Und als viertes werden wir darüber sprechen, was ist notwendig, um sich wirklich zu versöhnen. Geh hin und versöhne dich. Bevor wir heute Abend uns der Frage zuwenden wollen, was muss ich tun, um den Balken in meinem eigenen Auge zu erkennen und zu ziehen, möchte ich noch einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, muss man tatsächlich über diese Sache streiten? Das ist gar nicht selbstverständlich. Ja, wir denken immer, es muss unbedingt alles ausgefochten werden oder ich muss unbedingt zu meinem Recht kommen. Aber ich bitte euch mal, einige Bibelverse mit mir zusammen anzuschauen. Schlag mal auf Sprüche 19, Vers 11. Sprüche 19, Vers 11 heißt es, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. So ein feiner Vers, der uns nicht nur sagt, dass es sogar ein Ruhm ist für dich, das ist eine Ehre für dich, wenn du die Nachlässigkeiten deines Ehemanns auch mal übersiehst, sondern er zeigt uns gleichzeitig sogar einen Schlüssel auf, über den wir nachher noch zu sprechen kommen, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Das heißt, je mehr, ich muss nicht jede Schuld zudecken und wir werden auch zu der Frage kommen, welche Schuld kann man zudecken und welche sollte man besser in Liebe aufdecken. Aber grundsätzlich gilt trotzdem auch nach diesem Vers die Regel, je mehr Schuld ich in dem anderen zwar sehe, aber wirklich zudecke, umso mehr ist das ein Beleg dafür, dass ich Einsicht habe, wie viel Gnade ich selbst brauche. Oder auch umgekehrt. Selbst als Wiedergeborene gibt es Geschwister, die haben wenig Verständnis dafür, wie viel Gnade sie wirklich brauchen. Und es braucht nur die kleinsten Kleinigkeiten. Da steht der Stuhl falsch, da liegt der Bleistift liegt nicht, oder die Gabel liegt nicht richtig rum. Ja. Oder beim Tischdecken schließt der Teller nicht hundertprozentig mit der Tischkante ab und sie gehen in die Luft. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie selbst kaum wissen, wie sehr sie auf Gnade angewiesen sind. Sehe es als einen Ruhm an, dass du, und da geht es nicht die Nachlässigkeiten, ja, Tischkante und Teller, sondern da geht es sogar um Übertretungen. Das Alte wie das Neue Testament ist unmissverständlich. Wir kommen auch zu 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen habt eine anhaltende Liebe unter euch, denn die Liebe bedeckt eine Menge von, 1. Petrus 4, Vers 8, die Liebe bedeckt eine Menge von Ausrutschern. Das steht nicht da. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Echte Übertretungen, echte Verfehlungen, Dinge, die vielleicht wirklich wehtun. Die Liebe hat offensichtlich das Potenzial, Sünde, nicht nur Ausrutscher, zuzudecken. Es gibt noch andere Verse in der gleichen Kategorie, Sprüche 17, Vers 14. Ein Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Darum lass ab vom Zank, ehe es heftig wird. Also der Vers beleuchtet nochmal eine andere Kategorie. Es kann auch deswegen sinnvoll sein, einen Streit erst gar nicht vom Zaun zu brechen, weil ich mir über die Konsequenzen Gedanken machen sollte. Was zieht das alles nach sich? Oder in der Erziehung habt ihr vielleicht schon oft den Satz gehört, du musst dir deine Kämpfe aussuchen. Ja, du kannst nicht wegen alles und jedem ständig nörgeln und dich beschweren, dann entmutigst du wahrscheinlich deinen Sohn oder deine Tochter. Epheser 4, Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Das ist wirklich Epheser 4 im Kontext von Sünde oder von Unzulänglichkeiten, von Verfehlungen. Wir können einander wirklich und wir sollen einander mit Demut und mit Sanftmut begegnen und in Langmut ertragen. Langmut ist mehr als Geduld. Langmut heißt, Unrecht lange auszuhalten. Dazu braucht es Geduld, aber das ist viel mehr als Geduld. Ja, Geduld muss ich auch haben, wenn einer schwer zum Lernen ist, aber dabei gar nicht sündigt. Da brauche ich schon Geduld. Aber Langmut ist mehr als Geduld. Langmut heißt wirklich, mit den Unzulänglichkeiten, vor allem auch meiner Geschwister, aber auch mit gerade noch mehr vielleicht sogar mit den ungläubigen Familienmitgliedern oder Freunden, das lange auszuhalten. Das kann ich, wenn ich mehr lerne, wie sehr ich auf Gnade angewiesen bin. Kolosser 3, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie euch der Herr vergeben hat, so auch ihr. Also in vielen Fällen ist es der beste Weg zur Konfliktlösung, dass man es gar nicht erst zum Konflikt kommen lässt, sondern dass man es einfach in Liebe zudeckt. Und die Schrift unterstützt ganz deutlich diese Haltung. Ich weiß, ganz viele haben dann gleich den Einwand, ah ja, wollt ihr wieder mal alles unter den Teppich kehren. Das kann das andere Extrem sein und wir werden darauf kommen, das abzugrenzen. Aber ich habe die Vermutung, dass wir Christen geneigt sind oder wir Menschen geneigt sind, viel häufiger auf der anderen Seite vom Pferd zu fahren. Dass wir alles und jedes aufrechnen wollen. Dass wir gar nicht über die Gelegenheit lang genug vielleicht nachgedacht haben, Mensch, der Simon kann es der Hanna einfach vergeben. Ich meine, ihr seid jung, verheiratet, ihr macht das sowieso. Aber wenn man sich dann mal längere Zeit aneinander gewöhnt hat, dann wird das manchmal schwieriger. Oder in der Familie, wisst ihr auch, ja, wo man sich richtig gut kennt, wo man nichts mehr zu verbergen hat, ja, wo man wirklich so ist, wie man wahrscheinlich ist, da fällt es wahrscheinlich am schwersten, die Eigenschaften des Herrn Jesus zu zeigen. Wenn Gott uns täglich auf diese Art und Weise trägt und er trägt, guck mal, ich begehe so viele Sünden, Sünden in meinem Herzen, also den Gedanken nach, aber auch Sünden mit Worten und mit Taten, die merke ich ja noch nicht mal. Und die werde ich vielleicht nie feststellen, wenn es mich nicht irgendwie durch das Wort, wenn ich nicht durchs Wort darauf hingewiesen werde oder durch einen lieben Bruder oder auch durch einen unlieben Bruder. Ja, es gibt so viele Sünden, die werde ich niemals erkennen. Was macht Gott damit? Er hat sie längst ans Kreuz getragen. Er sagt deswegen nicht zu dir, ich bin fertig mit dir. Ja, mein Weg mit dir ist zu Ende. Seh mal zu, wie du die letzten Jahrzehnte hier noch irgendwie rumkriegst, aber ich habe nichts mehr mit zu tun mit dir. Niemals hat Christus diese Einstellung. Immer wieder, gerade, klar, wenn wir von einer konkreten Sünde wissen und sie nicht bekennen, dann kann das wirklich ein Problem geben, auch in unserer Beziehung mit dem Herrn. So weit, dass er uns sogar züchtigt. Aber denk doch nur mal an die unendlich vielen Sünden, die ihr in Haltung und Handlung begeht, und auch ich, die uns einfach verborgen bleiben. David betet das ja, Psalm 139. Prüfe mein Herz, erforsche, weil er ganz genau weiß, dass die Sünde trügerisch ist und blind macht. Und es gibt ganz viele Sünden und es wird auch immer so sein, die wirst du nie zu Gesicht oder in deine Gedanken bekommen. Und trotzdem behandelt der Herr dich gnädig. Wie kannst du dann nicht auch Gnade walten lassen mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester oder gerade oder noch viel mehr mit Leuten, die Gnade selbst noch gar nicht kennengelernt haben? Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Wenn wir uns beständig vor Augen halten, wie der Herr Jesus Christus mit uns umgeht, dann gibt das eine unsagbare Kraft, auch mit den Unzulänglichkeiten, Verfehlungen und sogar Sünden der anderen, die nah an uns dran sind, richtig umzugehen und sie zu bedecken. Es gibt, und das wollte ich an den Anfang stellen, es gibt offensichtlich die Möglichkeit, es erst gar nicht, obwohl Sünde sogar vorliegt, zum Konflikt kommen zu lassen. Die Frage, die sich dadurch automatisch stellt, und das ist klein a, wann, bitteschön, sollte man denn Liebe zudecken? Ihr alle kennt Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder gegen dich in Klammern, weil einmal heißt es so und einmal heißt es so, aber das spielt keine Rolle, es kommt beides mal aufs Gleiche hinaus. Wenn dein Bruder sündigt oder wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann gehe hin und kläre das zwischen ihm und dir alleine. Das ist die klare Aufforderung in Matthäus 18. Aber die klare Aufforderung in 1. Petrus 4, Vers 8 ist, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden und ist der Ruhm eines Mannes, ja, wenn er an den Übertretungen eines anderen vorbeigeht. Also stellt sich die Frage, wann sollte ich Sünde in Liebe aufdecken und wann kann ich Sünde in Liebe zudecken? Ich möchte vielleicht gleich zu Anfang auf ein Missverständnis eingehen, nach dem sich vielleicht viele richten bei dieser Frage. Ich glaube nicht, dass der Unterschied darin liegt, dass es um kleine und große Sünden geht oder um kleine und große Auswirkungen unserer Sünden. Natürlich gibt es unterschiedliche Konsequenzen unseres sündigen Verhaltens, aber der Text gibt es nicht her. Er sagt ganz klar, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Jede Sünde trennt von Gott. Kleine Sünden und große Sünden. Das ist nicht unbedingt hilfreich, da eine Unterscheidung zu machen. Die Frage nach der Schwere zur Sünde, glaube ich nicht, dass das ein geeignetes Unterscheidungsmerkmal ist. 1. Petrus 4, Vers 8, habe ich schon gesagt, lässt deutlich erkennen, dass man nicht nur Unzulänglichkeiten oder Ausrutscher, sondern sogar echte Sünden bedecken kann. Ich denke, es ist auch wichtig oder es ist wichtig an dieser Stelle zwischen Handlungen und Einstellungen oder Haltungen zu unterscheiden. Also das ist auch noch ein Vorspann, bevor wir zu der Frage kommen, wie kann ich jetzt wirklich wissen, ob ich eine Sünde zudecken oder aufdecken soll. Bitte bei diesen Fragen unterscheidet auch zwischen Haltungen und Handlungen. Ganz oft sind wir nämlich versucht, Haltungen eines anderen zu beurteilen und dabei fordert uns die Schrift auf, dass wir das niemals tun sollen. Wir sind ganz überzeugt, ja, der macht das jetzt, weil er sich selbst groß rausbringen will oder weil er geizig ist oder weil er unaufrichtig ist. Aber die Schrift sagt, du weißt es nicht, weil du Mensch bist. Es gibt nur einen, der wirklich die Motive des Herzens kennt und deswegen auch nur einer, der wirklich die Motive des Herzens beurteilen darf. Und das ist Gott selbst. 1. Korinther 4, Vers 8. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten des Herzens, ein neudeutsches Wort dafür wäre, der auch die Motive offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Also begeht nicht den Fehler, Motive zu beurteilen. Und das passiert ständig. Wenn wir es auch nicht sagen, so machen wir es trotzdem in unserem Herzen. Wir sind felsenfest davon überzeugt, warum jemand etwas tut. Ich habe sogar erlebt, ich saß einer älteren und eigentlich in anderen Aspekten sehr, sehr reifen Schwester gegenüber und die glaubte allen Ernstes, sie hat die Gabe der Unterscheidung und die glaubte, was das bedeutet ist, sie kann unterscheiden, ob jemand gute oder schlechte Motive hat. Und sie war mit nichts davon abzubringen, dass sie auch einer ganz falschen Auslegung des Wortes leider auf den Leim gegangen ist. Kontext, Kontext, Kontext. Ja, es gibt eine Gabe der Geisterunterscheidung. Aber was ist denn der Kontext? Die Sprachenrede. Die Prophetie in der Sprachenrede. Und diejenigen, damals gab es ja noch kein geschriebenes, abgeschlossenes Wort Gottes. Und damals sollte sogar in Sprachen geredet werden. Damals sollte sogar jemand aufstehen, wenn er eine Prophetie hat und sagen, so spricht der Herr. Die wurden ermutigt davon durch Paulus. Es war nichts Böses, weil der Kanon war noch nicht abgeschlossen. Aber weil er noch nicht abgeschlossen war, musste auch jemand da sein, der unterscheiden kann. Ist das jetzt wirklich ein Wort vom Herrn oder ist das sein eigenes Wort? Deswegen, wo es die Sprachenrede gab und die Prophetie gab, da gab es auch noch die Gabe der Unterscheidung der Geister. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, das wäre ein eklatanter Widerspruch zu 1. Korinther 4, Vers 5, ob ich die Motive meines Bruders beurteilen kann. Das kann ich nicht, weil ich bin Mensch. Ich kann nicht in sein Herz sehen oder in ihr Herz sehen, warum sie das jetzt tut oder warum sie das gesagt hat oder nicht gesagt hat. Ein weiteres vielleicht, und da geht es noch gar nicht um die Frage zudecken oder aufdecken, sondern das ist eine Kategorie, die sollen wir sowieso nicht behandeln. Da geht es um die Frage, ist das wirklich eine Sünde oder ist es eigentlich nur eine Vorliebe, einen Vorzug, den ich habe, eine Präferenz, aber gar nicht wirklich ein Gebot oder Verbot, was der andere missachtet oder nicht beachtet. Versteht ihr? Ein Beispiel, Römer 14 sagt, oder in Römer 14 ist von der christlichen Freiheit die Rede. Also es gibt Geschwister, die sagen, ich muss den Ostermontag, der wird jetzt als nächstes bald kommen, ich muss den Ostermontag ganz besonders beiseite setzen. Ja, ich muss an diesem Tag an die Auferstehung meines Herrn gedenken. Das ist unmöglich, an so einem Tag die Tätigkeit X zu verrichten. Es gibt aber andere, die halten jeden Tag gleich, weil sie eine andere Überzeugung haben. Und sie dürfen das auch haben, das gehört zu unserer christlichen Freiheit. Und das bedeutet, es gibt eine Fülle von Dingen, die brauche ich gar nicht zudecken und die darf ich schon gar nicht aufdecken. Warum? Weil da geht es gar nicht um Sünde. Da geht es um Präferenz. Ja? Die eine, die mag zum Frauenfrühstück, was weiß ich, die rosa Deko und die andere mag die blaue Deko. Und die mit der rosa kann sich unmöglich vorstellen, wie man denn blau beim Frauenfrühstück so eine kalte Farbe einsetzen kann. Ja, das kann man beim Männergrillen machen, aber nicht beim Frauenfrühstück. Aber das hat nichts mit Sünde zu tun, ihr Lieben. Das hat was mit persönlicher Vorliebe zu tun. Und deswegen, das ist völlig ausgeklammert. Darum geht es hier gar nicht. Ja, da braucht ihr euch gar nicht die Frage stellen, ob zu oder aufzudecken. Da müsst ihr euch klar machen, das ist christliche Freiheit. Und so gibt es viele Dinge. Ja, welche Sachen darf ich genießen? Ja, denkt zum Beispiel an Alkohol. Darf ich Alkohol trinken? Ja, ich darf Alkohol trinken, ich darf mich nicht besaufen. Aber manche glauben, ist es besser, überhaupt keinen Schluck anzurühren. Jeder sei dann in seinem Sinn völlig überzeugt. Aber wie kommen wir jetzt? Oder ich sage noch ein drittes an Sünden, die wir tatsächlich auch nicht ansprechen sollten. Es sind tatsächlich Sünden, aber die sollten wir nicht ansprechen. Und ich sage, das sind Sünden, die ständig im Familienalltag vorkommen. So würde ich die nennen. Zum Beispiel ein unbedachtes Wort, eine Übertreibung oder eine unbedachte Handlung oder eine Unterlassung. Ihr Lieben, wir sündigen ja nicht nur durch Tat, sondern auch durch Unterlassung. Ihr Männer, ihr habt die heilige Pflicht, euch um das geistliche Wohl eurer Frauen zu kümmern. Also ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kann mir vorstellen, sehr viele Männer werden ständig schuldig daran, dass sie sich viel zu wenig Gedanken darüber machen, was es bedeutet, die Frau heilig und fleckenlos, das ist die Rolle, eine der Rolle des Mannes, ja, darzustellen. So sündigen wir ständig. Aber ich glaube auch nicht, dass es gut ist für die Frau, ständig auf dem Nacken ihres Mannes zu sitzen und ihm vorzuwerfen, warum kümmerst du dich nicht ständig und mehr um mein geistliches Wohl? Ja, natürlich gibt es da Grenzen, aber ich sag mal, das, was ständig vorkommt und wo man eigentlich davon ausgehen sollte, der andere weiß das. Der weiß das eigentlich, dass das richtig ist, aber er hat es in dem Moment wieder mal übersehen. Oder ihr habt schon längst darüber gesprochen, über einen Sachverhalt. Und der andere fällt trotzdem wieder in diese Ausdrucksweise und du weißt ganz genau, wenn du eine Stunde später mit ihm reden würdest, er weiß, das war nicht in Ordnung. Dann muss ich da nicht ständig hinter allem und jedem hinterher haken. Ja, das wird sehr, sehr bitter, so eine Beziehung, wenn ich wirklich über alles und jedes hinterher gehe. Ich kann Sünde bedecken, 1. Petrus 4, Vers 8. Also insbesondere Sünden, von denen ich weiß, dass wenn der andere ein bisschen Abstand hat, er sowieso zur Einsicht kommt, die sollte ich unbedingt bedecken. Wann sollte man also Sünden in Liebe ansprechen? Wie zuvor angesprochen, ist es die biblisch gebotene Liebe, die uns in die Lage versetzt, die Verfehlungen unserer Geschwister zuzudecken. Insbesondere diejenigen Sünden, die gegen uns gerichtet sind. Und ich will mal so sagen, je mehr wir in der Erkenntnis der Gnade unseres Herrn Jesus Christus wachsen, umso mehr werden wir auch in der Lage sein, die Sünden anderer zu bedecken. Je mehr ich in der Erkenntnis und der Gnade unseres Herrn wachse, umso mehr werde ich aber auch unterscheiden können, wann ist es weise, jetzt eine Sünde zuzudecken und wann ist es weise, auch eine Sünde in Liebe aufzudecken. Ich gebe euch drei Hinweise, die stammen von Wayne Mack aus dem Buch Leben im Haus des Vaters, wo er uns Weisheit anbietet, woran wir erkennen können, dass es doch besser ist, die Schuld, die Sünde anzusprechen und nicht einfach in Liebe zuzudecken. Erstens, wenn es eine Sünde ist, die die Beziehung zwischen mir und dem Schuldiggewordenen dauerhaft beeinträchtigt, sodass ich immer wieder an diese Sünde erinnert werde, dass ich vielleicht sogar anfange, schlecht über die betreffende Person zu denken, dann muss ich um der Einheit des Leibes Jesu willen tatsächlich die Sünde ansprechen. Das ist ein Merkmal. Ja, wenn ich gucke die Person an und ich habe gar keinen Frieden. Ich gucke die Person an und da steigt vielleicht schon so ein ganz leichter, also mindestens ein Abstand. Ja, ich will sonntags keinesfalls mit ihr reden. Ist halt nur, ja, also ich bin froh, wenn sie an mir vorbeigeht oder wenn sie sich mit dem anderen unterhält. Dann ist was faul in eurer Beziehung. Ja, dann, weil zudecken, ihr Lieben, zudecken ist nicht einfach, ich denke nicht dran. Das ist kein Zudecken. Ich habe es für eine Zeit vergessen oder ich blende das aus. Das ist kein Zudecken. Zudecken ist eine bewusste Entscheidung. Ich vergebe ihm das, ohne mit ihm darüber zu reden. Ich bringe das nie wieder hoch. Nicht vor Gott, nicht vor ihm, nicht vor Dritten und nicht vor mir selbst. Das ist Zudecken. Ja, das ist genau das Gleiche, wie als wenn wir über eine Sache geredet hätten und der Nikolai bittet mich um Vergebung oder ich bitte ihn um Vergebung und er sagt zu mir, jawohl, Mike, ich verstehe das, uns hat wehgetan, aber ich vergebe dir. Wenn er dann sagt, ich vergebe dir, dann gibt er mir dieses drei- oder vierfache Versprechen, ich bringe es nicht wieder hoch. Nicht vor Gott, nicht vor mir selbst beim Einschlafen und Aufwachen, nicht mehr vor Dritten und auch nicht mehr vor dir. Das heißt zudecken. Ja, aber wenn du das nicht kannst, wenn du merkst, da trennt dich was, du schaust die Person jeden Sonntag schief an, ihr Lieben, dann musst du aufdecken, in Liebe aufdecken. Aber ansonsten wächst da bitter, oder ist die Gefahr auf jeden Fall ganz groß, dass Bitterkeit in deinem Herzen sich breit macht. Und das ist noch eine viel schlimmere, vermutlich, oder ja, auf jeden Fall eine schlimme Folge und eine schlimme Sünde. Um der Einheit des Leibes Jesu willen und auch dieser Person und dir gegenüber, musst du dann hingehen und musst so etwas ansprechen. Oder wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass die betreffende Person Christus immer ähnlicher wird, indem sie regelmäßig ihre Sünden bekennt und auf eine Veränderung zum Guten hin arbeitet, dann ist eine Konfrontation mit der Sünde die einzige Möglichkeit, ihren geistigen Zustand zu offenbaren und ihr dabei zu helfen, eine Züchtigung von Seiten Gottes zu vermeiden. Also mit anderen Worten, du fängst an, ein Muster in seinem oder in ihrem Leben zu sehen und gehst davon aus, er kann das nicht sehen. Er ist echt blind dafür. Dann musst du, dann gebietet dir das auch die Liebe, in Liebe aufzudecken. Ja, nicht zu schweigen. Weil wenn da ein Muster sich entwickelt in dem Leben eines anderen oder schon längst da ist, dann ist die Gefahr groß, dass Gott ihn auch eines Tages dafür züchtigen wird. Das sagt zumindest das Wort. Ja. Gott behandelt uns nicht als Bastarde. Wenn wir dauerhaft ständig in der Sünde verharren, dann wird Gott einschreiten. Vergleiche dazu vielleicht auch Hebräer 3, ja, weil wir ja blind sind für unsere Schuld, oder Jakobus 5, Verse 19 und 20 und 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 10. Und noch ein drittes Feld gibt es von Sünden, bei denen es weise ist, lieber in Liebe aufzudecken, als in Liebe zuzudecken. Und zwar immer dann, wenn das Ansehen Gottes oder andere Personen des schuldig gewordenen Schaden leidet. Wenn jemand so grob sündigt, dass es wirklich zum Schaden ist für den Ruf des Herrn Jesus und seiner Gemeinde oder für andere Personen, wenn andere Personen vielleicht dabei zu Schaden kommen sollten, dann ist es wirklich besser, die Person auf ihre Fehler anzusprechen, damit sie Buße tun kann. Ja, also wenn Schaden abgewendet werden kann, wirklich großer Schaden, dann muss ich lieber in Liebe aufdecken und darf nicht zudecken. Ich habe schon darauf hingewiesen, zudecken ist kein passiver Vorgang, sondern zudecken ist ähnlich wie das Vergeben, ohne dass ich halt mit ihm darüber spreche oder auf ein Gespräch warte. Ich halte es nicht mehr vor, weder vor Gott, noch vor ihm, noch vor Dritten, noch vor mir selbst. An der Stelle bekommt man oft vielleicht die Frage, und was ist mit meinen Rechten? Wie gehe ich dabei aus, wenn ich einfach Schuld zudecke, wenn ich es einfach fahren lasse, wenn ich einfach loslasse? Was bedeutet das dann für mich? Ja? Wann komme ich dann auf meine Kosten? Ja, wann widerfährt mir dann Recht? Wann werde ich wiederhergestellt? Ja. Wie gesagt, gerade in Bezug auf die Sünden, die wir eben angesprochen haben, die man wirklich zudecken kann, möchte ich unumwunden einwenden, wo wärst du denn heute, wenn Gott so mit dir handeln würde? Wenn Gott die Frage nach Recht und Gerechtigkeit stellen würde. Du hast Stress mit einem Arbeitskollegen, ja, er beschuldigt dich, irgendwas verkehrt gemacht zu haben, und du weißt eigentlich, Mensch, ja, das passiert ständig an der Arbeit. Ja, da geht irgendwas schief und da gibt es sofort immer gleich eine Anschuldigung. Das ist doch klar. Das kann auch gar nicht anders sein, gerade von Ungläubigen. Aber wie gut wäre es, wenn du in der Zeit mal Christ zeigst und einfach schweigst? Weil streng genommen ist es ja noch viel schlimmer. Ja. Wenn ich mein Herz wirklich zeigen würde, wie es in mir aussieht, dann müsste der sich ja noch viel mehr aufregen. Aber schau doch in dem Moment aufs Kreuz und überleg, wie Gott dich behandelt hat und auch heute noch behandelt. Ich habe es nie erlebt, dass wenn jemand wirklich einen ungeschminkten und ungeschönten Blick auf den Opfertod Jesu Christi, auf dieses Fluchholz wirft, dass er dann an Bitterkeit kleben kann. Es kann sicher sein, aber Gott sei Dank, ich habe es noch nicht erlebt. Wenn ein Christ, der wirklich wiedergeboren ist, wenn das ihm tief durchs Herz geht, in welcher Gnade er selbst steht, das hat die Kraft, das aufzulösen, diese Frage nach, ich muss doch Recht bekommen. Nein, du musst gar nicht Recht bekommen. Du musst zur Verherrlichung Gottes leben. Und vielleicht ist das jetzt gerade die Gelegenheit. Vielleicht hat jemand das noch nie gemacht. Er ist ständig nur darauf bemüht, dass sein Recht durchgesetzt wird. Ja, also ich kenne so Personen, ganz viele. Ja, das sollte ein Witz sein. Ich weiß nicht, ob euch solche schon mal aufgefallen sind, aber über alles und jedes wird gestritten, sofort. Und wenn irgendwo auch nur ein Millimeter sein oder ihr Recht beschnitten wird, zack, geht hoch wie ein HB-Männchen. Kannst du, auf Englisch sagt man, du wandelst sowieso schon, du läufst schon auf Eierschalen, ja, um diese Person rum. Und du schleifst jedes Wort, weil du sonst das Echo nicht oder Angst vor dem Echo hast. Ja. Lukas 6, Vers 36, ihr Lieben, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Glücklicherweise behandelt Gott uns nicht auf so eine Art und Weise, wie es uns unsere Sünde eigentlich erfordert. Denen gegenüber, die ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben, begegnet er mit großer, großer Barmherzigkeit und Erbarmen. Manche von uns sind sogar stolz darauf, dass sie ihr Recht durchsetzen. Das ist kein Witz. Ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich sehe schon gerade eine Person vor mir. Und die sagt dann immer ganz schnell, ich sage nur, was in meinem Herzen ist. Ich bin nur ehrlich mit dir. Ja, schön. Aber das ist gar nicht gefordert. Du musst nicht immer in dieser Form ehrlich mit mir sein. Du darfst einfach schweigen. Du darfst einfach zudecken. Du darfst einfach hingehen und den Dreck mal wegräumen. Und musst dich nicht jedes Mal aufregen. Das geht. Und das ist sogar christlich. Und das macht der Herr ständig mit dir. Also es ist ganz und gar keine Ehre, wenn man in dem Sinne aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, weil man ständig sich über alles aufregt. Ja, und dann noch sich brüstet. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich sage ja nur, was in meinem Herzen ist. Philipper 2, Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Mach das doch mal, wenn dich gerade irgendwas wieder stört, gerade hier im Gemeindehaus, ja, wo so viele begnadigte Sünder auf einem Fleck miteinander arbeiten. Da gibt es ganz viel Gelegenheit, Dinge in Liebe zuzudecken. Heb's doch mal selber auf. Mach's doch mal selber ordentlich. Stell doch mal selbst die Stühle wieder gerade. Mach's einfach. Ist christlich. Und Gott wird dich lieben dafür. Der liebt dich trotzdem, das ist klar. Ja, aber Gott wird sich freuen über Wahrheit, die im Verborgenen ist. Nicht nur, wenn du da groß dastehst und jeder dich sehen kann, wie toll du dich verhalten hast, sondern wenn du einfach mal was machst, was nie einer sehen wird, außer du und der Herr. Das ist köstlich vor dem Herrn. Er liebt Wahrheit, die im Verborgenen ist. Mit anderen Worten, nicht alles, was recht ist, ist auch recht in den Augen des Herrn. Es kann sein, dass Gott von uns sogar erwartet, dass wir unsere Rechte, die wir normalerweise nach moralischer oder juristischer Art und Weise haben, dass wir sie einschränken oder sogar aufgeben. Schaut euch mal einen gereiften Abraham an, als er dem Lot gegenübertrat. Und dann hätte es zum großen, großen Streit kommen können über das Land. Und gerade Abraham hätte eigentlich noch viel mehr streiten müssen, weil der wusste, welche Verheißung auf diesem Land liegt. Und was sagt er? Such du das aus. Eigentlich war Abraham überhaupt der, auf dem die Verheißung lag. Der Lot als Neffe, der hatte überhaupt keinen Anspruch auf das Land. Der sollte gar nicht da sein. Der sollte eigentlich in Ur geblieben sein. Abraham hat auf sein Recht verzichtet. Oder denkt an Josef bei diesem, in Anführungszeichen, Showdown. Als die Brüder vor ihm stehen. Pah. Der hatte nicht nur das Recht, sie zu verurteilen, der hatte auch alle Macht, weil er war der zweite Mann im Staat. Was er sagte, war Gesetz. Da hätte keiner mit der Wimper gezuckt, wenn die einfach abgeführt worden wären. Und wir hätten genau gewusst, was sie mit ihnen zu tun haben. Was sagt er? Bin ich an Gottes Stelle? Er gibt Gott den Raum für Rache oder für Urteil. Es wird ein gerechtes Gericht geben. Und Josef war willens und fähig, seine Brüder dafür nicht zur Verantwortung zu ziehen, sondern ganz im Gegenteil, ein Typus auf Christus zu sein, ihnen diese Schuld nicht anzurechnen. Oder denkt an Paulus. Wie oft hat er von seinen Rechten keinen Gebrauch gemacht? Zum Beispiel in Korinth. Er hätte von ihnen finanzielle Unterstützung bekommen können. Oder allen voran denkt an unseren Herrn Jesus, der am Kreuz von Golgatha alle Rechte aufgab. Jedes Recht. Wisse, bei mir ist es ja ständig ein Kompromiss. Ich gebe ein Recht auf, aber eigentlich weiß ich ja, Gott hat mir so viel mehr vergeben. Es ist ja jedes Mal ein Sünder, der da ein Recht aufgibt. Nur bei Christus funktioniert die Gleichung gar nicht. Es war die größte Ungerechtigkeit, die es je in diesem Universum gab, dass er ans Kreuz ging. Alles war falsch, von Anfang bis Ende. Und er hat sein Recht aufgegeben, damit du die Ewigkeit bei ihm verbringen darfst. Das sollte mir Kraft geben, auch selbst Rechte aufzugeben. Jetzt werden manche einwenden und sagen, ja, aber Mai, gerade wo du von Paulus gesprochen hast, Paulus hat aber auch manchmal auf sein Recht bestanden. Ja, das stimmt. Du Kleiner, besser, Bisser. Das stimmt. Also ich sage das nur, weil ich das so im Studium gedacht habe, aber irgendwas ist doch hier faul. Paulus hat auch manchmal drauf bestanden. Das stimmt. Ja, Paulus hat manchmal drauf bestanden. Denkt an Philippi. Da wurde er als römischer Bürger gestraft, ohne eine ordentliche Verhandlung vorher bekommen zu haben. Das durfte nicht sein. Oder an anderer Stelle später hat er sich auch auf sein Recht als römischer Bürger berufen. Also es gibt offensichtlich auch Zeiten, bei denen es richtig ist, auf sein Recht zu bestehen. Und es gibt Zeiten, bei denen es richtig und edel und gottesfürchtig und gottverherrlichend ist, wenn man sein Recht nicht einfordert. Ich glaube, dass der erste Korintherbrief uns Weisheit gibt, zu unterscheiden, wann man sein Recht einfordern muss und wann nicht. Schlag mal, wenn ihr könnt, wenn ihr eure Schrift, eure Bibel dabei habt, 1. Korinther 10, Vers 31 auf. Die Korinther waren ja gerade eine Gemeinde, wo unwahrscheinlich viel Streit, unwahrscheinlich viel Kontroversen, Zwistigkeiten und viele Verfehlungen einzelner, auch gegenüber anderen, an der Tagesordnung waren. Und unter anderem haben sich die Korinther auch übers Essen gestritten. Ja, denkt an 1. Korinther 11, da haben die einen nicht auf die anderen gewartet. Oder denkt dann vorher auch an 1. Korinther 10, was darf ich denn essen? Gibt es denn da nicht Speisegebote? Was ist erlaubt? Ja, was geht nicht? Und da haben sich viel gestritten. Und dann gibt Paulus ihnen dieses Prinzip und sagt in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist der Schlüssel. Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Bitte, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Paulus macht deutlich, dass es auf die Motivation ankommt, ob ich mein Recht jetzt einsetze oder ob ich es nicht einsetze. Seht ihr die Motivation von ihm? Er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt, das ist im Kontext von diesen ganzen Konflikten über das Essen und die Speisegebote. Ob ihr nun esst oder trinkt, habt das richtige Motiv. Tut das zur Ehre Gottes. Ein Recht ist nicht etwas, und das ist das Problem, und deswegen kommen wir nicht klar, ob wir jetzt auf unser Recht bestehen sollen oder nicht. Ein Recht ist nicht etwas, was ich verdient habe. Das ist unser Trugschluss. Wir glauben, wir hätten das verdient. Oder was ich zu meinem eigenen Nutzen besitze. Nein, ein Recht, müssen wir verstehen, ist vielmehr ein Vorrecht, das Gott uns verliehen hat, damit wir es zu seiner Verherrlichung und zum Nutzen anderer einsetzen können. Ganz besonders, und das füge ich jetzt noch hinzu, damit die anderen vielleicht sogar Christus kennenlernen können. Ein Beispiel, und das ist ein sehr, sehr schweres Beispiel, häusliche Gewalt. Die Frau ist gläubig und der Mann ist ungläubig. Und es liegt häusliche Gewalt vor. Was macht man nun? Ja, wie geht man vor? Niemals würde ich einer Frau sagen, du musst um Christi willen dich unterordnen. Niemals. Das kann ich nicht. Das darf ich nicht. Weil es ist ihr Leib, es ist ihre Unversehrtheit. Und natürlich wissen wir auch die Warnungen aus Sprüche, wer sehenden Auges, es tut mir leid, dass ich jetzt die Stelle nicht vor Augen habe, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich, wer sehenden Auges in ein Unglück geht, der ist selbst schuld. Also da muss man Balance halten. Aber es gibt auch die andere Seite. Eine Frau kann auch sich entscheiden, habt ihr gehört? Eine Frau kann sich auch entscheiden, um Gottes Willen viel zu ertragen. Und wird damit zu einem außergewöhnlichen Beispiel für Christus. Und kann dem Mann zeigen, dass Christen tatsächlich eine andere Kraft und ein anderes Ziel im Leben kennen, als einfach nur seine eigenen Rechte durchzusetzen. Wie gesagt, dass ihr mich nicht missversteht. Ich würde das von einer Frau nie fordern. Und schon gar nicht, wenn Kinder im Spiel sind, weil ich kann nicht über Kinder entscheiden. Aber wenn eine Frau von sich aus sagt, ich möchte einiges aushalten, dann kann das sein, dass sie ein sehr vorbildliches Zeugnis auf Christus hin ist. Weil Christus hat viel ausgehalten. Christus ist für uns in den Tod gegangen, damit wir leben können. Um zu erkennen, ob wir also auf ein Recht bestehen sollen oder nicht, können wir uns folgende Fragen stellen. Verherrliche ich Gott, indem mein Verhalten ein Zeugnis für die Kraft des Evangeliums in meinem Leben wird? Das wäre eine Frage, um zu entscheiden, soll ich auf mein Recht bestehen oder nicht. Verherrliche ich Gott, indem mein Verhalten ein Zeugnis für die Kraft des Evangeliums in meinem Leben wird? Ich bringe nachher gleich noch ein anderes Beispiel vom Arbeitsplatz, was nicht so drastisch ist, wie das eben genannte. Oder eine andere Frage, dient mein Verhalten dem Reich Gottes oder dient mein Verhalten meinem eigenen Reich? Vielleicht sogar auf Kosten des Reiches Gottes. Wer kommt gut bei raus? Wem dient es? Oder eine dritte Frage, dient mein Verhalten meinem Nächsten oder dient mein Verhalten mir selbst? Ebenso wie man Saatgut aufopfern muss, damit man ernten kann, so müssen auch wir oft unsere persönlichen Rechte und irdischen Güter, ganz besonders auch für die Aussaat des Evangeliums, aufgeben, damit es eine geistliche Ernte gibt. Johannes 12, Vers 24 und 26. Ich gebe euch ein Beispiel, eine wahre Begebenheit von Tim, der einen neuen Job bekommen hat und sein Vorgesetzter war kein Vorgesetzter, sondern eine Vorgesetzte. Und das, ob er das bewusst gemerkt hat oder nicht, hat ihn doch irgendwie ein bisschen gewurmt. Ja, er als Mann muss sich jetzt einer Frau unterordnen. Aber die Vorgesetzte war ungläubig und er war gläubig. Aber trotzdem kam das so ein bisschen raus bei ihm. Ja, muss ich mich jetzt der wirklich unterordnen? Und das hat sie natürlich gespürt. Ja, so eine gewisse Abneigung, ja, so eine Aversion. Wie hat sie reagiert? Sie hat natürlich angefangen, ihn zu bedrängen, heute würde man sagen, zu mobben. Ja, sie hat ihm ganz besonders schwere Arbeiten gegeben, obwohl sie wusste, dass sie eigentlich ein Problem mit seinem Rücken hat. Das Ende vom Lied war, der Junge kriegt einen Bandscheibenvorfall, kann die Arbeit nicht mehr machen. Es kommt zum Prozess sogar auf Schadensersatz, weil der Vorsatz da war. Ja, er hat mehrfach darauf hingewiesen, dass er die Arbeit nicht tun kann und sie hat ihm trotzdem immer wieder schwere Arbeiten gegeben. Und dann geht es nach Wochen und Monaten so weit, dass es zu einem Vergleich kommt. Ja, die Anwälte bieten eine gewisse Summe an. Und in der ganzen Zeit ist der gute Tim wie ein Wrack, weil er kann in seinem Leben an nichts anderes mehr denken, als nur an das, was ihm da gerade widerfährt, diese Ungerechtigkeit und diese Konsequenzen, ja, für sein Leben und überhaupt, ja, das ist ja alles ihre Schuld gewesen, bis er tatsächlich auf einen biblischen Seelsorger trifft und sie nur mal diese ersten zwei Prinzipien durchgehen. Das erste Prinzip: Wie kannst du Gott in dieser Situation verherrlichen? Und das zweite Prinzip, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Und er war die ganze Zeit am Überlegen, nach Wochen Verhandlungen, nehme ich jetzt dieses Schmerzensgeld, diesen Vergleich, ja, kein Urteil, sondern ein Vergleich, nehme ich das an oder nehme ich das nicht an oder soll ich noch ein bisschen höher pokern? Man kann ja vielleicht noch mehr rausholen. Wisst ihr, was in dem Moment passiert ist, wo er über das erste und das zweite Prinzip wirklich reflektiert und gebetet hat? Er ist hingegangen in die Verhandlung und hat gesagt, ich will überhaupt nichts haben. Das gab einen kleinen Eklat. Das hat es noch nie gegeben. Ja? Er wollte gar nichts mehr haben. Warum? Weil er schlicht und ergreifend schon zu der Einsicht gekommen war, Mensch, er hat sie ja an vielen Stellen gehörig provoziert, weil er im Herzen diese Abneigung hatte. Ich mich einer Frau unterordnen, das kann ja gar nicht sein. Und das allein hat schon genügt. Ja? Der Punkt 2, er zieht den Balken aus seinem eigenen Auge, wo wir noch gar nicht davon gesprochen haben, dass er aufgehört hat damit. Und dann ist mit dem Prozess. Und dann ist er auch zu ihr hin. Ja, die Vorgesetzte, die wollte das natürlich nicht glauben und hat argwöhnisch nur gesagt, naja gut, ja, schwamm drüber. Er hat sich eine schönere Reaktion gewünscht, aber es kam keine schöne Reaktion. Aber dann ist der Betriebsratsvorsitzende auf ihn zugekommen und hat sich informiert, stimmt das wirklich, was du da gemacht hast? Und hat ihm das bestätigt, hat ihm auch erklärt, warum. Deshalb hat ihm dabei auch Zeugnis gegeben und da ist der Betriebsratsvorsitzende weggegangen und hat gesagt, er hat noch nie gesehen, dass ein Christ um seines Christseins willen bereit war, auf etwas zu verzichten. Was ein Zeugnis für uns Christen, in zweierlei Hinsicht, für ihn, aber auch für den Rest von uns. Der hatte noch nie erlebt, dass ein Christ tatsächlich mal auf etwas verzichtet, sein Recht nicht einfordert. Und in der Folge gab es auch sehr, sehr viele Gespräche mit Mitarbeitern, viel Gelegenheit zum Zeugnis geben und zwei sind tatsächlich zum Glauben gekommen. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Bevor wir tatsächlich zu diesem Punkt 4 kommen, und das wird das nächste Mal sein, habe ich noch eine kleine Bibelarbeit für euch, weil ich glaube, dass damit wir das überhaupt können, damit wir überhaupt so weit gehen und den Balken aus unserem eigenen Auge bereit sind zu ziehen, hat es viel mit Haltung zu tun. Habt ihr das eben gemerkt an dem Beispiel von Tim? Das hat was mit Einstellung zu tun. Das hat was mit Haltung, mit Herzenshaltung zu tun. Und wenn ich nicht mit der richtigen Herzenshaltung an diesen zweiten Schritt, den uns der Herr Jesus geboten hat als Befehl, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Wenn ich nicht mit der richtigen Haltung drangehe, bin ich mir ziemlich sicher, das wird nichts. Das wird nie was. Und deswegen glaube ich, dass wir davon profitieren können, wenn wir uns mal zum Abschluss auch heute einem kleinen Bibelstudium widmen in Philipper 4. Der Abschnitt ist euch sehr bekannt. Philipper 4, ab Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit oder alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Was vielleicht nur den einen oder anderen heute Abend überraschen wird, und mich hat es auch mal eines Tages überrascht, war, wo wir nämlich chronologisch durch den Philipperbrief gehen und das studieren, ich habe bei diesen Versen noch nie so richtig, dürft ihr dreimal raten, was kommt, auf den Kontext geachtet. Ich habe meistens sogar die Verse jeden für sich einzeln isoliert betrachtet. Aber das stimmt. Ich meine, das ist in dem Fall wahrscheinlich gar kein Schaden und Helge Stadelmann würde es auch hier wieder erbaulichen Missbrauch nennen. Aber wir verfehlen ganz oft den Tiefgang und den Reichtum und die Hilfe, die uns die Schrift anbieten kann, wenn wir den Kontext missachten. Was ist denn der Kontext von Philipper 4, Vers 4 folgende? Um was geht es denn gerade in diesem Abschnitt? Der Kontext beginnt am Anfang des Kapitels. Ja, Kapitelanteilung ist nicht immer optimal, aber hier ist sie optimal. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Ihr Lieben, das ist fast ein durchgängiges Prinzip. Wenn Paulus uns zu etwas auffordert, was wir tun sollen, gibt uns als nächstes sofort die Gnade, wie wir das umsetzen können. Das ist ein Schlüssel für das Studium im Epheserbrief, in den ersten drei Kapiteln. Da werden wir aufgefordert, ja, zu wenig, eigentlich nur zu einem, uns zu freuen in der Erkenntnis dessen, in welchem Heil wir stehen. Ja, dass wir erkennen sollen, die Höhe und die Tiefe und die Breite und die Länge dieses Heils, dieser unaussprechlichen Gnade. Und was macht dann Paulus in diesen ersten drei Kapiteln? Er beschreibt diese unaussprechliche Gnade, damit wir diese Freude und diese Ruhe und diesen Frieden haben können. Versteht ihr? Und genau das Gleiche macht er auch hier. Ich glaube nicht, dass er einfach jetzt im Vers 4 mit einem neuen Thema anfängt, denn am Ende, schaut mal, was er am Ende schreibt von diesem Abschnitt, Vers 9, und der Gott, nicht der Barmherzigkeit oder der Gott der Allmacht oder der Gott der Gnade wird mit euch sein. Das hätte er immer schreiben können. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich glaube, dass uns diese Verse 4 bis 9 viel, viel Weisheit mit auf den Weg geben, mit welcher Haltung wir in einen Konflikt oder einem Konflikt begegnen sollen. Als erstes sagt Paulus, freut euch im Herrn alle Wege, abermals sage ich, freut euch. Das scheint fast vermessen, einen, der in einem Konflikt steht, aufzufordern, sich zu freuen. Richtig? Aber achtet bitte genau auf die Worte, die Paulus hier wählt. Paulus sagt nicht, freu dich über den Konflikt, freu dich über die Auseinandersetzung. Das sagt Paulus nicht. Sondern Paulus sagt, freue dich alle Zeit in dem Herrn, auch trotz dieses Konfliktes. Paulus weiß ganz genau, wie das menschliche Herz funktioniert. Wenn ich in einem Konflikt stehe, was passiert meistens mit meinem Herzen oder mit meinen Augen? Ich kriege einen Tunnelblick. Ich konzentriere mich nur noch auf das, was da jetzt so wie ein Berg vor mir steht. Oder ich denke, das ist der Grund, warum ich dann den Kloß im Hals habe. Kennt ihr das? Oder beim Einschlafen, ja, ich kann an nichts anderes mehr denken, als an diesen Konflikt. Und es ist vielleicht jetzt nicht ganz die richtige Ausdrucksweise, aber Paulus sagt, bleib ganz ruhig. Freu dich im Herrn alle Zeit. Sei nicht so töricht. Am Sonntag haben wir von den Listen Satans gehört. Das will Satan. Satan will deinen Blick reduzieren. Nur auf diesen Konflikt, in dem du gerade stehst. Nur das, was du leider nicht haben kannst. Vielleicht auch objektiv wegen der Sündhaftigkeit anderer Menschen. Das kann ja sein. Mach das nicht. Freu dich im Herrn alle Zeit. Das Leben ist viel breiter und viel weiter als das, vor dem du gerade stehst. Wir dürfen uns freuen, auch trotz dieses Konfliktes. Warum? Weil zum Beispiel Gott den allergrößten Konflikt, der zwischen ihm und dir bestand, schon längst gelöst hat. In dem Blut seines Sohnes. Und darüber kann ich mich immer freuen, auch wenn es gerade schwer geht mit jemandem, den ich vielleicht auch sehr lieb gewonnen habe. Wir dürfen uns freuen, auch in einem Konflikt, dass Gott uns heute alle unsere Schuld vergibt. Auch die Schuld, mit der ich vielleicht zum Konflikt beigetragen habe. Das darf dir Freude sein. Da werden wir beim nächsten Mal länger drüber nachdenken, wie wir darauf kommen können, welchen Beitrag ich zu dem Konflikt geleistet habe. Wir dürfen uns freuen, dass wir es mit dem Gott zu tun haben, der schnell zum Vergeben und langsam zum Zorn ist. Das kann jederzeit und gerade in Zeiten des Konflikts eine Freude für dich sein. Wir dürfen uns freuen, dass wir als Auserwählte, als Heilige, als Geliebte behandelt werden. Das sagt er doch in Kolosser 3, als Auserwählte, als Heilige, als Geliebte. Und dann kann ich das alles tun, was in der Folge kommt. Ich muss mich auf das konzentrieren, wer ich bin in Christus. Und dann bekomme ich die Kraft, das zu tun in Christus. Also wenn du in einem Konflikt stehst, dann ist dieses, sich bewusst dafür zu entscheiden, sich zu freuen über die Dinge, die Gott an dir schon getan hat, der Schlüssel dafür, mit der richtigen Haltung in diesen Konflikt zu gehen. Unter anderem auch, um nachher erstmal deine eigene Schuld und deinen eigenen Balken zu erkennen. Wir dürfen uns in einem Konflikt freuen, obwohl unsere Schuld gegenüber Gott unverhältnismäßig größer ist als die Schuld des anderen uns gegenüber, Gott uns trotzdem vollständig vergeben hat. Darüber kannst du dich immer freuen. Deine Schuld, die du auf dich geladen hast, Gott gegenüber, Matthäus 18, am Ende des Kapitels, das Gleichnis vom Schalksknecht, ist immer viel größer als die Schuld, die gerade die Schwester auf sich geladen hat, weil sie gegen dich gesündigt hat. Und darüber darfst du dich freuen, dass Gott nicht, dass deine Schuld größer ist, sondern dass diese größere Schuld getilgt ist. Du darfst dich darüber freuen, dass der Konflikt mit unseren Mitmenschen im Vergleich zu der Gnade, die uns der allmächtige und ewige Gott in Christus hat zuteilwerden lassen, verschwindend gering ist. Du darfst dich auch darüber freuen, dass in dem Konflikt Gott der Allmächtige ist. Er hat die Kontrolle darüber. Ja, wir Älteste geraten öfters in Konflikt. Und am Anfang hat mir das noch mehr Mühe gemacht, wie nach 10 Jahren Ältestentätigkeit. Was mir aber am meisten geholfen hat, war ein Vertrauen in das Wesen Gottes. Ja, natürlich habe ich auch zu Dingen beigetragen oder haben andere, oder manchmal sind es auch wirklich nur die anderen, ist ganz egal, oder nur wir. Aber eins ist sicher, es ist kein Zufall. Ja, Gott ist der Souverän über mein Leben. Er weiß, warum die Dinge passieren. Und darin kann ich Ruhe finden, dass selbst in diesen schwierigen Dingen, vor denen ich jetzt stehe, Gott zu seinem Ziel kommt. Es muss ihm dienen. Es geht gar nicht anders, weil ich sein Kind geworden bin. Er wird sich dadurch verherrlichen und es wird zum Besten dienen. Es geht nicht anders. Wir dürfen uns auch freuen, dass unabhängig davon, was unser Gegenüber tun wird, Gott alles gebrauchen wird, um mich in das Bild seines Sohnes umzugestalten. Ist eine zugegeben ganz andere Perspektive, aber es ist zutiefst christlich. Sich darüber zu freuen, dass selbst wenn der andere mir eine wirklich sehr feurige SMS schreibt und das nicht zum ersten Mal, hey, Gott wird es gebrauchen, um Langmut in dir zu produzieren. Ganz sicher. Er will es auf jeden Fall. Und du kriegst wieder mal eine Gelegenheit, in der Schule Gottes zu sitzen. Und da kannst du dich drüber freuen. Und wenn die Freude ein bisschen anhält, kannst du ganz anders antworten. Es mag den anderen vielleicht etwas herausfordern, wenn du nicht zurückschießt. Aber darum geht es ja gerade, ein Bild, ein Abbild oder ein Beispiel für den Herrn zu sein. Noch ein letztes. Wir dürfen uns freuen, auch gerade in einem Konflikt, dass Gott uns inmitten von Auseinandersetzungen seine unfehlbare Weisheit in seinem vollkommenen Wort anbietet. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt gefreut über das Zeugnis, was ich neulich gehört habe, dass jemand zu mir gesagt hat, Mensch, bei diesem Seminar über biblische Konfliktlösung, da hören wir ja Dinge, das ist ja unglaublich. Ich habe nie zuvor darüber nachgedacht, dass es eigentlich ganz normal ist, dass man mit Konflikten rechnen muss. Und ich habe nie zuvor darüber nachgedacht, dass Konflikte Gelegenheiten sind, zur Verherrlichung Gottes zu leben. Hat mich gefreut, muss ich ehrlich sagen. Aber hoffentlich war die Freude nicht darin geschuldet, dass ja, ich so weise bin, sondern dass das Wort uns so viel Weisheit anbietet. Prüft das. Und ich glaube zutiefst, dass das, was, das ist nochmal die Fußnote, die über allem steht. Ken Sandy hat wirklich vorbildliche Arbeit geleistet, um die Schrift zu untersuchen, wie kann ich ein Friedensstifter werden, wie kann ich biblisch mit Konflikten umgehen. Und das Allermeiste kommt entweder von Ken Sandy oder Robert Jones oder Wayne Mack. Ja, ist einfach so. Aber hoffentlich, wir wollen ja das studieren, was diese Männer gesagt haben, hoffentlich kommt diese Weisheit tatsächlich aus dem Wort Gottes. Und das ist deine Verantwortung zu prüfen. Auch wenn ich sonntags oder ein anderer sonntags predigt, ja, dann sollst du doch nicht auf das hören, was wir sagen. Das sind ja auch Menschen. Sondern du sollst auf das sagen und dich darüber freuen, wenn es wirklich aus der Weisheit des Wortes Gottes kommt. Und das darfst du in einem Konflikt. Und ich hoffe, das haben manche schon geschmeckt, aufgrund dessen, was wir in diesen Abenden zusammen angeschaut haben. Gott bietet uns so viel Weisheit an, wie wir uns in Konflikten gut und richtig verhalten können, zu seiner Ehre und im Letzten auch zum Besten für den anderen und uns. Darüber darf man sich freuen. Wie gesagt, das hatte ich eingangs schon erwähnt, Paulus ermahnte uns hier ganz bewusst im Kontext von Konflikten, wie dem hier von der Evodia und der Syntyche, sich alle Zeit im Herrn zu freuen, weil er ganz genau weiß, Konflikte produzieren einen Tunnelblick in uns. Wir konzentrieren uns automatisch nur noch auf das, was uns jetzt fehlt oder was auf dem Spiel steht, aber nicht mehr auf den großen Reichtum, in dem wir längst stehen. Wenn wir unsere Freude, ihr Lieben, davon abhängig machen, dass wir in einer konfliktfreien Welt leben, werden wir unweigerlich enttäuscht werden. Wenn wir unsere Hoffnung darauf setzen, dass Gott uns alle Gnade zu jeder Zeit zur Verfügung stellt, auch im Umgang mit so einer Situation, dann kann ich mich in solchen Umständen tatsächlich anfangen zu freuen. Die nächste Haltung, die Paulus beschreibt, gerade im Kontext von Konflikten, eure Milde, Vers 5, soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Dieses griechische Wort für, was hier im Deutschen mit Milde übersetzt wird, hat einen sehr, sehr großen Bedeutungsumfang. Du kannst es auch mit geduldig, großherzig, sanft, höflich, rücksichtsvoll, großzügig, nachsichtig oder maßvoll übersetzen. Also Paulus sagt mit anderen Worten, ihr Lieben, gerade in einem Konflikt sei deine Geduld, deine Großherzigkeit, deine Sanftmut, deine Höflichkeit, deine Großzügigkeit, deine Nachsichtigkeit, dein Maßnehmen, das sei bitte allen Menschen bekannt. In der Mitte eines Konflikts milde, nachsichtig, rücksichtsvoll aufzutreten, ist eine der vollmächtigsten und überführendsten Art und Weisen, anderen die Gnade Gottes leibhaftig zu zeigen. Von dieser Milde spricht Paulus auch im sechsten Kapitel vom Galaterbrief. Wenn auch ein Bruder von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen wie zurecht, nicht mit knallender Peitsche, in einem Geist der Sanftmut. Das ist genau das gleiche Lied, was Paulus hier anstimmt. Und wie komme ich zu diesem Geist der Sanftmut? Das hatten wir eingangs heute Abend schon erwähnt, wenn ich mir selbst bewusst mache, wie sehr ich auf Gnade angewiesen bin. Ja, sei dir bewusst, dass auch du versucht werden kannst. Galater 6 ist genau dieser Kontext. Eine weitere Haltung, die wir anziehen sollen, gerade wenn wir vor einem drohenden Konflikt stehen oder uns mitten in einem Konflikt befinden, beschreibt Paulus in den Versen 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird, das ist eine Verheißung, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus fordert uns in dem Konflikt ferner auf, dass wir unsere Angst und unsere Sorgen, die sich in jedem Konflikt breit zu machen suchen, ablegen. Aber nicht nur das. Du kannst nicht im Vakuum leben. Ihr wisst genau, von was ich spreche. Ja, du sitzt, also vielleicht denke ich nur, euch geht das so, aber weil mir das so geläufig ist. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwo einen zwischenmenschlichen Konflikt habe, dann ist das, woran ich denke, wenn ich einschlafe. Und wenn da ganz schlimm ist, denke ich dran, wenn ich aufwache. Und Paulus weiß nur zu gut, dass man das nicht einfach ablegen kann. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Du kannst nicht einfach nur, oh, ich will das nicht tun, ja, ich will im Vakuum leben, ich will das beiseite setzen. Das geht nicht. Du musst es ersetzen. Das ist ein völlig biblisches Prinzip. Epheser 4, ja, ist ja dieses große Thema, alten Menschen ablegen, neuen Menschen anziehen. Und dann beschreibt er immer wieder, was man ablegen, aber dafür anziehen muss. Was man ablegen und dafür anziehen muss. Stehlen ablegen, arbeiten und geben anziehen. Lügen ablegen, Wahrheit reden anziehen. Ja, jemanden mit seinen Worten zerbrechen, ablegen, jemanden mit seinen Worten ermuntern, erbauen, anziehen. Und so ist es auch hier, dieses Prinzip. Ich muss nicht nur diese Sorgen und diese Angst vor dem Konflikt ablegen, sondern ich muss es ersetzen durch Gebet, durch Anbetung. Jedes Mal, wenn sich Sorgen breit machen, soll ich die praktisch mit Gebet beantworten. Und ich bitte dich, mach das wirklich mal. Mach das mal ganz konkret. Wenn es dich dann anfängt zu fressen, ja, zu ärgern oder ist dir die, manche nimmt es auch vielleicht den Schlaf oder es produziert, wie gesagt, dieses unwohle Gefühl im Bauch oder im Hals, bitte geh in die Anbetung. Man kann diesen Konflikt und diesen Sorgen und Ängsten nicht einfach absagen. Aber Paulus versorgt uns mit dem Schlüssel, wie wir solchen Sorgen und Ängsten entgegentreten sollen. Wir wenden uns im Glauben an den, der in der Lage ist, alles zu schenken und nach seinem guten Plan auszuführen. In einem Konflikt machen wir uns vielleicht Sorgen um den Ruf oder um unser Vermögen, um die Beziehung, um unsere Zukunft, um unser Ansehen. In seltenen Fällen vielleicht sogar um unsere Gesundheit. Aber Paulus ermahnt uns gerade in solchen Fällen, betend vor Gott zu treten und das sogar mit Danksagung. Er ist derjenige, der uns in der Vergangenheit Güte und Liebe nicht zuletzt durch seinen Opfertod am Kreuz bewiesen hat. Wird er uns jetzt nicht, wo er so viel für dich aufgewendet hat, wird er jetzt dir nicht, wenn du ihn bittest, nicht alles schenken? Das ist das Thema, was Paulus in Römer 5 anstimmt. Wo er so viel für dich geleistet hat, wo er dich bis in den Tod geliebt hat, würde er dir jetzt nicht, wenn du ihn darum bittest, auch durch diese Zeit helfen? Ja, mehr noch, dir sogar Gnade schenken, dass du zum Zeugnis für den Herrn leben kannst und sogar selbst was dabei lernst. Wir sollen das sogar mit Danksagung tun. Danksagung richtet unseren Blick auf die Treue und auf die Zuverlässigkeit Gottes, mit der der Herr uns auch in der Vergangenheit geführt hat. Ein von Dankbarkeit geprägtes Gebet wird langsam aber sicher die Furcht austreiben und durch Zuversicht und Vertrauen ersetzen. Jesaja 26, Vers 3 heißt es: Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Jesaja 26, Vers 3. Die Psalmen zeigen uns, ich persönlich lese gerade in der stillen Zeit durch die Psalmen zeigen uns wieder und wieder, wie David, aber auch das Volk Israel, ihre Furcht in ausweglosen Situationen dadurch überwinden konnten, indem sie sich im Gebet auf die Treue und auf die Macht Gottes geworfen haben. Wieder und wieder und wieder. Ich hoffe, das ist verständlich geworden. Es reicht nicht, in einem Konflikt einfach nur da zu liegen und darüber zu sinnieren und die Angst und die Sorgen immer größer werden zu lassen. Und es reicht nicht, zu versuchen, das abzulegen, sondern begegne dem, indem du Danke sagst über das Wesen Gottes, über seine Allmacht, dass er einschreitet, dass er weiß, wie er das jetzt auch gebrauchen kann, um es zum Guten zu führen. Ich gebe euch ein paar Beispiele, wenn ihr es nachlesen wollt. Psalm 18, Psalm 40, Psalm 46, Psalm 48, Psalm 68, Psalm 77, Psalm 78, Psalm 105, Psalm 106, Psalm 107 und Psalm 136. Wenn wir im dankbaren Gebet unseren Blick auf die Größe und Allmacht und Zuverlässigkeit und die Treue des Herrn richten, dann geschieht etwas scheinbar Unmögliches. Diese Anfeindung, diese Sorgen und diese Nöte, mit denen wir kämpfen, die weichen allmählich einem Frieden, der wirklich jeden Verstand übersteigt. Warum? Weil ich nehme meinen Blick weg von diesem vermeintlich unüberwindlichen Konflikt hin zu dem, der den größten Konflikt mit mir schon längst ausgefochten und überwunden hat durch sein eigenes Blut. Der Regent ist, der über alles die Regentschaft ausführt. Satan, ja, Satan versucht uns und bringt auch Durcheinander in unsere Beziehung. Aber Satan ist der Kettenhund Gottes. Er darf nur das, was Gott ihm zulässt. Und deswegen muss selbst diese Feindschaft, diese Anfeindungen, diese Zerwürfnisse, die Satan in unser Leben bringt, die müssen zum Guten dienen können, wenn wir geistlich mit der Situation umgehen. Ihr Lieben, Paulus, das will ich an der Stelle auch noch sagen, ist nicht schwärmerisch. Paulus verspricht nicht, dass wir durchs dankbare Gebet automatisch zu einem äußeren Frieden mit unserer Konfliktpartei kommen. Das steht hier nicht drin. Ja, dass wir jetzt dadurch, dass wir Sorgen ablegen und Gebet anziehen, Anbetung anziehen, dass wir dadurch automatisch gleich zum Frieden kommen. Ganz im Gegenteil, Paulus weiß ganz genau, dass es sogar Fälle gibt, wo du nie zum letztendlichen Frieden mit deinem Gegenüber kommst. In Römer 12 zum Beispiel spricht er davon, so viel an dir liegt, sollst du Frieden mit allen Menschen haben. Das impliziert ja, dass du alles getan hast und trotzdem noch kein Frieden da ist, weil der andere keinen Frieden will. Das sagt Paulus mitnichten. Doch Paulus spricht hier von einem Frieden nicht zwischen euch, zwischen den Konfliktparteien, sondern ein Frieden in deinem Herzen, der deine Gedanken bewahrt und der deinen Verstand übersteigt. Das dankbare Hinwenden zu Gott im Gebet produziert einen Frieden in unserem Innern, der jeden Verstand übersteigt. Lies David, ja, ich bin so, viele von euch auch, sind so begeistert von diesem Psalm, wo David sein Herz ausschüttet. Und er ist oft verzweifelt, das schwankt oft, ja, der ist manchmal wirklich zu Tode betrübt. Und trotzdem, wenn er dann in die Anbetung kommt, dann reißt es ihn raus aus diesem Loch. Jedes Mal wieder. Und dann fängt er sogar an, seine eigene Seele zu ermahnen. Ja. Ob der Erkenntnis der Treue und der Größe und der Gnade Gottes. Wir müssen ein bisschen beschleunigen. Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Ich weiß, dass der Vers sehr oft für alles Mögliche in der Seelsorge gebraucht wird. Und wie gesagt, ich halte es mit Helge Stadelmann, ist ganz oft erbaulich. Aber in dem Kontext gibt mir das wirklich einen Schlüssel in die Hand, wie ich die richtige Haltung gegenüber meinem, ich nenne ihn jetzt mal, Kontrahenten entwickeln soll. So wie ich bei dem ganzen Konflikt einen Tunnelblick entwickle und nur noch auf den Konflikt versucht bin zu schauen, so geht es mir dann auch mit dem, ich nenne ihn jetzt mal, mit dem Kontrahenten, der mir irgendwie übel mitgespielt hat, ja, der mich angeklagt hat, der mich verklagt hat. In einem Konflikt bin ich ganz stark versucht, auf einmal nur noch das Unedle, nur noch das, was falsch war bei ihm, was nicht ehrbar war bei ihm, was ungerecht war, was nicht rein war, was nicht liebenswert war. Auf einmal konzentriere ich mich nur noch auf das in meinem Gegenüber. Kennt ihr das? Am Anfang war er noch dein Freund, 5 Minuten später ist er dein Feind. Ja, kann das sein? Vorher warst du so lange dankbar für ihn, er hat dir Jahrzehnte gedient und jetzt auf einmal trittst du ihn in den Hintern und glaubst, ja, er wäre der Allerletzte, der dir je über den Weg gelaufen ist. In der Auseinandersetzung konzentrieren wir uns meistens nur auf die schlechten Wesenszüge unseres Gegenübers. Ja, wir übertreiben sogar, wir tendieren dazu, seine Fehler zu übertreiben. Nur noch das zu sehen. Ja, kennst du das? Nochmal das Beispiel, du liegst im Bett. Und immer wieder, wie ungerecht, wie böse, wie hinterlistig. Und du findest 1000 neue Argumente. Ja, du bist richtig kreativ. Es ist doch bemerkenswert, dass wir in einem Moment von der einen Person gut und anerkennend denken können und im nächsten Moment ihn nur noch als unseren Gegner und als das Schlimmste sehen können. Das kann dazu führen, dass wir seine Wertvorstellungen und sogar seine Motive und auch seine Taten falsch beurteilen. Typisch für so eine Haltung ist auch, dass man sich ständig damit befasst, wie sehr man gekränkt wurde und dass man meint, dass man das alles nicht verdient hätte. Ihr Lieben, im Kontext fordert uns Paulus auf, dass die Syntyche darüber nachdenkt, wo die Evodia nicht immer wieder auch wahrhaftig war, wo sie ehrbar gehandelt hat und umgekehrt, die Syntyche über die Evodia nachdenkt, wo sie gerecht gehandelt hat, wo sie liebenswert war und ist, wofür sie einen guten Ruf genießt, nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen. Paulus ermahnt die beiden Frauen und sagt, konzentriere dich darauf, wie viele Tugenden auch in dem anderen zu finden sind. Da ist nicht alles nur böse. Paulus will uns Paulus will uns keinen Sand in die Augen streuen. Er will uns nicht auffordern, nicht auch das negative oder sündige Verhalten des anderen zu erkennen. Natürlich, es gibt Matthäus 18, es gibt Galater 6, es gibt Kolosser 3. Aber Paulus möchte uns vielmehr helfen, unserer natürlichen Neigung entgegenzuwirken in Zeiten der Auseinandersetzung, bei unserem Gegner allein die schlechten Seiten wahrzunehmen. Versteht ihr? Wir konzentrieren uns dann nur noch auf das, was tatsächlich oder vermeintlich böse war und können keine Balance halten, verlieren das Gute, was wir auch von unserem Ehemann oder unserer Ehefrau über Jahrzehnte schon erfahren haben, völlig aus dem Blick. Ein solcher Perspektivenwechsel kann auf zweierlei Weisen hilfreich sein. Auf der einen Seite werden wir dadurch häufig erkennen, wie viel wir verlieren, wenn unsere Streitigkeiten ungeklärt bleiben. Bisher in jedem Streit haben wir die Tendenz, lass ihn fahren. Ja, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das ist schlimm, in jeder Hinsicht. Ja, für das Zeugnis des Herrn Jesus, für die Gemeinde Jesu, aber auch für dich selber, für deine Beziehung, auch für dein Herz. Weil du handelst wahrscheinlich im blanken Stolz. Und der trennt sich immer. Der lässt immer zurück. Wenn wir sehen, wenn wir einen ausgewogenen Blick auf den anderen bewahren, dann werden wir auch hoffentlich erkennen, wie viel wir verlieren, wenn wir uns nicht schnell und demütig und biblisch um eine Konfliktlösung bemühen. Wie viele Ehen, wie viele Freundschaften, wie viele Geschäftsbeziehungen gehen zu Bruch, weil die Beteiligten ausschließlich sich auf den wunden Punkt des Konflikts konzentrieren und dabei all das Gute und Konstruktive ihrer bisherigen Beziehung aus dem Blick verlieren. Sich an das Positive zu erinnern, kann auch die nötige Motivation liefern, schmerzliche Differenzen aufzuarbeiten, durch die man vorübergehend getrennt wurde. Und noch ein zweites Gutes beinhaltet das. Ein solches Verhalten wird auch die andere Seite anreizen, nicht nur sich auf das Negative zu konzentrieren. Wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, dann macht der andere dir das wahrscheinlich nach. Ja, wenn du nicht nur vorwurfsvoll all das zusammenpackst, was er jetzt da Schlimmes gegen dich getan hat, sondern wenn du ausgewogen bleibst und trotzdem auch all das Gute siehst in ihm, wird der andere dir vielleicht ähnlich tun. Gib das bitte auch in der Seelsorge unbedingt als Hausaufgabe mit. Geh nach Hause und schreib mal zwei Dinge deines Ehemanns auf, die wohllautend sind. Wo er treu ist, wo er ehrbar ist, wo er gerecht ist und du Mann natürlich über deine Frau, wo er liebenswert ist, wo er tugendhaft ist, wo er wirklich zu loben ist. Und noch ein letzter Punkt, ganz schnell. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt an mir und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Als letztes, und das ist ein sehr gutes Schlusswort auch für diesen Vortrag, Paulus ermahnt Evodia, Syntyche, den Mitstreiter und auch den Clemens. Er ermahnt sie, ihm nachzufolgen, oder er ermahnt sie zur Tat. Er ermahnt sie jetzt, das Gelernte wirklich in die Praxis umzusetzen. Seht ihr das? Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, das tut. Das ist ein Paket. Du kannst dich nicht nur hinsetzen und kannst jetzt sagen, oh, das war schön. Es war schön, dass ich so viel darüber gelernt habe, dass ich im Konflikt anfangen soll zu beten, dass ich mich trotzdem über Dinge freuen darf, dass ich nicht besorgt sein soll, sondern dass ich Danke sagen soll, dass ich über den anderen auch das Gute darüber nachdenken soll. Das wird alles nichts helfen, wenn du es nicht tust. Wenn du dich nicht wirklich hinsetzt und das tust. Wenn du nicht wirklich anfängst zu beten. Wenn du nicht wirklich anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, wie Gott treu ist und auch diesen Konflikt für seine Zwecke gebrauchen kann. Wenn du dich wirklich hinsetzt und darüber nachdenkst, was in dem anderen wirklich an Gutem zu finden ist. Es ist nicht genug, das Wort Gottes einfach nur zu studieren und sich heute Abend zum Beispiel diesem Vortrag auszusetzen. Es ist auch nicht genug, all die Dinge, die wir hier besprechen, aufzuschreiben oder sich sogar sorgfältig in Erinnerung zu behalten. Erkenntnis ist keine wahre Erkenntnis im biblischen Sinne, solange sie nicht in die Tat umgesetzt wird. Und das ermahnt uns Paulus hier. Seht das als ein Paket an. Nur wenn du wirklich das, was er hier auch selbst vorgelebt hat, der war ja in Philippi, der hat ihn ja gezeigt, wie man mit Konflikten, da war er viel Kontroversen ausgesetzt. Er hat ihnen gezeigt, wie man damit umgehen soll, und sie sollen ihm nachtun. Wenn wir die oben genannten Schritte wirklich praktizieren und unsere Haltung an Gottes Prinzipien prüfen, dann werden wir überrascht sein, wie oft wir über die Sünden anderer hinwegsehen können und erfahren können, wie wunderbar die Verheißung ist: Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen.
Amen.
Beim nächsten Mal werden wir dann tatsächlich erst zu dem Eigentlichen kommen. Das war eigentlich der Vorspann. Beim nächsten Mal werden wir dann tatsächlich darüber nachdenken, was heißt es, nach Matthäus 7 den Balken aus dem eigenen Auge zu ziehen und wie man das dann tatsächlich auch praktisch tut.